Soweit die Nachrichten. In einer halben Minute, 10.05 Uhr, SDR Verkehrsservice, A5 Karlsruhe-Basel, zwischen Ettlingen-Karlsruhe-Rheinhafen und Rastatt nach Unfällen, in beiden Richtungen 2 Kilometer Stau. Und hier noch ein Reiseruf, Herr Ernst Hexel aus Bonn-Bad Godesberg. Zurzeit unterwegs von München Richtung Bonn in einem beigefarbenen Audi 100, amtliches Kennzeichen BN für Bonn, weiteres Kennzeichen nicht bekannt, wird dringend gebeten, seine Familie anzurufen.
SDR 3, Leute.
Im Studio bis 12 Uhr heute, Andi und Bernd, zwei Mitglieder des Chaos Computer Clubs in Hamburg, am Mikrofon Stefan Siller. Der Chaos Computer Club in Hamburg war recht häufig in den Schlagzeilen in letzter Zeit. Mal wird einer verhaftet, mal läuft wieder ein Strafverfahren und einige laufen ja schon eine ganze Weile. Und was man ihnen vorwirft, ist vor allen Dingen, sich durch die Welt zu hacken in die verschiedensten auch geheimen Systeme hinein. Andi und Bernd vom Chaos Computer Club. Heute unsere Studiogäste in SDR 3 Leute bis 12 Uhr. Andi, seid ihr Kriminelle?
Nein, um auf Gottes keinen Willen. Fall. Also okay, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Es wird seit August 1986 gegen den Chaos Computer Club e.V. ermittelt, aufgrund von zwei Anzeigen. Das ist einmal Firma Philips in Frankreich und das Kernforschungsinstitut CERN in der Schweiz. Aber das geht eigentlich ganz wesentlich an dem vorbei, was wir eigentlich machen, was wir eigentlich wollen. Zugegebenerweise, wir stammen letztendlich aus der Hacker-Szene, wobei hacken man da jetzt drunter versteht die Leute, die aus Spaß in andere Rechner eindringen, sich da mal umgucken. Aber inzwischen haben wir unsere Ziele schon weitaus genauer definiert, was wir erreichen wollen. Und das hat mit dem eigentlich nichts mehr zu tun. Und insofern können wir auch sagen, das, was uns da vorgeworfen wird, das ist vollkommener Blödsinn.
Ja gut, über eure Ziele und die Philosophie des Hackens und des Computerclubs können wir ja noch bis 12 Uhr reden, aber lass uns noch einen Moment bei den konkreten Vorwürfen bleiben. Du hast gesagt, das ist Blödsinn, weil ihr einfach nicht in diesen Systemen drin wart?
Ja, also einmal das Kernforschungsinstitut CERN in der Schweiz beispielsweise ist als die europäische Hackerfahrschule überhaupt bekannt. Da wildern sich seit ungefähr 1982 sämtliche Hacker, die es überhaupt gibt, drum. Das ist auch als solches bekannt. Das bestreitet niemand. Nein, wir direkt jetzt nicht. Es gibt sicherlich Leute unter uns, das ist schon möglich, aber wir tun das nicht in unsere Funktion als Mitglieder des Chaos Computer Clubs. Das ist eine rein private Geschichte. Es gibt ja seit August 86 diese Gesetze und da haben wir uns auch überlegt, wie wir weitermachen, weil bisher haben wir da halt die Schiene gefahren, beispielsweise jetzt auch damals das Bildschirmtextsystem, da Lücken aufzuzeigen, aber irgendwann ist halt die gesetzliche Grundlage da und mit der haben wir uns dann sehr beschäftigt auch.
Mit welcher Konsequenz?
Mit welcher Konsequenz? Nun, das ist sehr schwierig, also der Gesetzentwurf enthielt zum Beispiel noch eine Forderung, dass Hackern bei Selbstanzeige Straffreiheit garantiert wird, damit halt die Möglichkeit besteht, weil Hacken wird sowieso gemacht, das kann man durch ein Gesetz nicht einschränken. Wenn das zum Zweck dient, Schwachstellen aufzuzeigen, dass man dann da halt sauber rausgehen kann, das hat der Ulrich Sieber damals gefordert, aber das ist zum Beispiel leider nicht in die Gesetze mit reingekommen.
Das war jetzt immer der Andi Bernd. Ist denn für dich die Konsequenz dieses Gesetzes, dass du nicht mehr in anderen Systemen wilderst?
Also ich bin in der Beziehung sehr vorsichtig geworden. Man muss sehen, dass diese Gesetze natürlich für die Ermittlungsbehörden und auch für die Industrie willkommene Anlässe sind, gegen diejenigen vorzugehen, die sie schwach einschätzen. Und das ist unter anderem der Chaos Computer Club. Wir sind ja in dem Sinne keine finanziell starke oder auch personell starke Organisation. Die Einbrüche oder der eigentliche Anlass für die Gesetze, und die heißen ja auch Gesetze zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität, sind natürlich die Leute, die sich versuchen, mit dem Computer zu bereichern. Das war aber grundsätzlich nie Anlass oder ein Anliegen des Clubs. Leute, die Wirtschaftskriminalität begehen, die gehören auch nach Ansicht des Clubs vor ein Gericht. Wer sich also durch Computerkriminalität bereichert, ist kein Hacker.
Ja, wir haben da das Problem, das geht so nach dem Prinzip des griechischen Boten. Derjenige, der die schlechten Nachrichten bringt, das sind wir an dieser Stelle, wir bringen die schlechten Nachrichten, nämlich über die Unsicherheit der Systeme. Wir werden an der Stelle kriminalisiert.
Also man muss dazu sagen, dass der Club sich eigentlich verdient macht um das Aufdecken von Sicherheitslücken und man muss schon sagen, sehr viele Anhaltspunkte oder sehr viele Ansatzpunkte in Diskussionen über den Computereinsatz sind vor langer, langer Zeit schon vom Chaos Computer Club formuliert worden und kommen jetzt erst in die öffentliche Diskussion. Eigentlich sollten die Betreiber von Großrechnern oder von Rechenanlagen dankbar sein, dass der Chaos Computer Club also durch sein hohes wissenschaftliches Potenzial in der Lage ist, diese Schwachstellen aufzudecken. Stattdessen wird er also kriminalisiert und das ist eigentlich ein sehr schlechter Weg, weil Leute, die kriminalisiert werden, sehr sehr unbestimmt reagieren können und das ist eigentlich nicht im Interesse, auch nicht im Interesse des Clubs. He would swear by his mouth, oh my lady. I was living in a world of make-believe when my best friend loaned to me. A job in the city. I was living in a world of make-believe when my best friend won't know me that there may be a job in the city. You never told me. He would dream about another scheme, about another sort of call a dream, about a man about a vendor's dream. He would swear by his mouth of my head. He would buy the best, but never yeah.
best friend wrote and told me so. He said that to me, maybe you should I'm not afraid to die.
SDR 3 Leute mit zwei Mitgliedern des Hamburger Chaos Computer Clubs, Andi und Bernd. Wir wollen natürlich noch über spektakuläre Dinge wie diesen NASA-Coup zum Beispiel reden, aber lass uns die Sache ein bisschen von vorne entwickeln. Wir wollen ja auch Tipps für Einsteiger anbieten, was man mit dem Computer überhaupt sinnvollerweise als Privatperson alles machen kann. Den Chaos Computer Club gibt es ja schon seit ein paar Jahren. Wenn ich das richtig nachgelesen habe, dann entstand das aus einer Taz-Anzeige 81, wo ein paar Interessenten gesucht wurden, Gleichgesinnte sozusagen. Wer kam da zusammen, aus welchem Grund?
Also 81 hat es angefangen, der Club ist auch gegründet worden in der Taz-Redaktion Berlin. Man muss so schon sagen, auf das Bestreben von Wau Holland hin, der also schon sich wohl längere Zeit mit dieser Idee trug, da mal Gleichgesinnte zu finden, um mit denen konstruktiv mit dem Computer was zu machen. Was das für Leute genau waren, ich muss ehrlich sagen, ich bin erst seit 4 Jahren bei dem Club und die Leute, die also ganz ursprünglich mal dabei waren, sind noch die wenigsten, die heute dabei sind. Die meisten kommen eigentlich auch aus der Zeit von 84 erst. Damals erinnerlich war ja der große BTX-Coup von Wau Holland und Steffen Veneri gewesen, wo der Hamburger Sparkasse 135.000 Mark, ich sage jetzt nicht entwendet, sondern das Konto der Sparkasse wurde um diesen Betrag belastet. Der Club hat natürlich auf den Einzug dieses Geldes verzichtet. Es ging nur darum, Lücken im BTX-System aufzuzeigen. Das hat sicherlich viele Leute auf den Club aufmerksam gemacht und es hat sich Interesse gezeigt und der Club ist jetzt mit der Zeit angewachsen auf mittlerweile 150 Mitglieder.
Diese einzelnen Mitglieder, Privatpersonen, können ja durch ihre Systeme sowieso miteinander kommunizieren. Wozu braucht man einen Club?
Weil keine Kommunikation über irgendwelche technischen Mittel die private oder die direkte Kommunikation ersetzt. Ich kann durch einen Computer niemanden in die Augen gucken und das ist für einen wirklichen Gedankenaustausch eigentlich unheimlich wichtig. Ja, Gott sei Dank. Aus diesem Grund wird auch einmal im Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr ein Kongress veranstaltet vom Chaos Computer Club, einfach um diese ganz persönliche Kommunikation zu pflegen. Wir sind uns einfach darüber im Klaren, dass der Computer sowas nicht ersetzen kann.
Obwohl man sagen muss, viele der Kommunikation mit der Szene, das heißt jetzt auch bundesweit, läuft natürlich über die Computernetze ab.
Also hauptsächlich ist das Koordinationsarbeit. Das ist jetzt nicht, dass man sich persönliche Briefe schreibt, sondern das ist wirklich mehr Gedankenaustausch und dann redet man trotzdem nochmal am Telefon miteinander oder besucht sich.
Wenn man jetzt nicht so weit gehen will wie ihr oder wie die Leute, die sich da zusammengeschlossen haben und so intensiv sich mit der Materie beschäftigt, was würdet ihr einem Neueinsteiger raten? Was kann der sinnvollerweise mit einem einfachen Computer für sich privat zu Hause sinnvoll anfangen?
Ja, es gibt ja jetzt überall diese lokalen Mailboxen. Das sind Rechner. Also man kann schon sagen, eigentlich handelsübliche Heimcomputer, die mit einem Modem, das ist ein Zusatzgerät, ans Telefonnetz verbunden werden. Das sind dann Informationssysteme, wo man Nachrichten austauschen kann. Da gibt es dann sogenannte schwarze Bretter. Das ist dann in verschiedene Themenbereiche aufgeteilte Bulletin Boards, heißt das, also verschiedene, ja, Bretter kann man schon sagen, die man dann lesen und schreiben kann. Wobei es da auch Unterschied gibt, wie zum Beispiel zum Netz von BTX. BTX ist ja aufgebaut als zwei Klassensystem. Da gibt es einmal die Anbieter und einmal die Teilnehmer. Und bei den normalen Mailboxen, da gibt es halt nur den einen und der kann alles, der schreibt auf die Bretter und der liest auch von den Brettern. Und das ist halt auch eine wesentliche Forderung, mit der man ein Informationssystem aufmachen sollte. Dadurch ist auch jede Information jedem zugänglich und dadurch ist da auch ein demokratischer Gedankenaustausch irgendwo.
Aber das war jetzt vielleicht schon der zweite Schritt, ne? Wenn man erstmal einen Computer zu Hause hat, dann, also bei den meisten, vor allem jüngeren Leuten geht es ja erstmal mit Spielen los und dann mit einfach einem eigenen Programm ohne Kommunikation mit jemand anderem.
Ja. Es ist sehr schwierig, da auch zu sagen, wie die Leute damit umgehen sollen, weil gerade auch das, was Andi eben angesprochen hat, die Kommunikation über die Netze, was man Leuten nicht vorschreiben kann, da müssen bestimmte soziale Strukturen existieren, darauf können wir vielleicht später nochmal eingehen. Ich glaube schon, dass die meisten im Club eine ziemlich, man kann schon fast sagen, pathologische Entwicklung durchgemacht haben. Das fängt an, die kaufen sich einen kleinen Rechner und das Erste, was man macht, man besorgt sich irgendwelche Videospiele und daddelt da den ganzen Tag lang, bis einem die Finger wund sind. Und irgendwann ist man das über und viele Leute hören dann einfach auf, mit dem Computer zu arbeiten. Und andere Leute, die kriegen dann irgendwie den Dreh, sich zu überlegen, was kann man denn noch machen, außer diese dummen Spiele zu spielen, wo man irgendwas abschießt. Und ich glaube einfach, ich würde sagen, wenn Leute den Dreh von ganz alleine kriegen, dann sind es die richtigen Leute. Leute, denen man was vorschreibt, da kommt selten was Gutes raus.
Vorschreiben wollen wir nicht, aber den Dreh müssen wir gleich auch noch kriegen. Wir machen ein bisschen Musik und dann vielleicht so über einfache Programme, dass man also der Einsteiger erstmal eine Vorstellung kriegt, wie sinnvoll ein Computer eigentlich sein kann, wofür man ihn sinnvollerweise verwendet.
Passiert auch nicht viel.
laufe die Straße auf und ab, wo ich dich zum ersten Mal getroffen hab. Schau voll Erwartung auf das Telefon, doch was bringt das schon? Die Reden und Zuhören die ganze Nacht, dich riechen und spüren, hören wie du lachst. Dich einfach nur halten bis früh um vier, sowas konnte ich nur mit dir.
Purple Schulz möchte gerne nur mit dir. Auf der Autobahn ist man momentan nicht ganz so allein. In wenigen Sekunden, 10.30 Uhr, halb 11, SDR3 Verkehrsservice, A5, Karlsruhe Richtung Basel, zwischen Karlsruhe, Rippo, Ettlingen und Rastatt nach einem Unfall 5 Kilometer Stau. In der Gegenrichtung der A5, also Basel Richtung Karlsruhe, zwischen Rastatt und Ettlingen, Karlsruhe, Rheinhafen nach einem Unfall 6 Kilometer Stau.
We'll be right back.
Andi und Bernd vom Chaos Computer Club in Hamburg in SDR 3. Leute, heute fangen wir mal ganz vorne an, stellen wir uns mal ganz dumm. Wie hieß das in der Feuerzangenbowle? Was ist eine Dampfmaschine? Fangen wir mal nicht an, was ist ein Computer? Aber jemand, der gerne mal so ein Ding haben will, aber noch gar nicht so recht weiß, was er damit machen will, außer natürlich die berühmten Computerspiele zu machen. Da geht es ja wahrscheinlich sowieso erstmal mit los. Ne? Da muss man ein halbes Jahr sich ein bisschen austoben können. Hat das bei euch auch so angefangen?
Ja, natürlich.
Ja, so ziemlich.
Aber irgendwann ist man das leid, ne?
Das ist man ziemlich schnell leid, weil auf die Dauer wird es einmal langweilig. Es befriedigt einfach nicht mehr, das zu machen. Und die nächste Stufe ist eigentlich, dass man den Computer anfängt zu programmieren. Dafür ist der Computer ja eigentlich da. Mhm. Alles, was auf dem Computer läuft, sind ja Programme, auch die Spiele. Mhm. Und dann fängt man eben an, eine Programmiersprache zu lernen. In der Regel ist das dann Basic, weil das am einfachsten geht. Und was man dann so programmiert, sind als erste Spiele natürlich. Weil dann will man natürlich das besser machen als das, was man kennt. Aber da stellen sich dann ziemlich schnell auch ernsthaftere Anwendungen ein, dass man sich überlegt, was mache ich an zeitaufwendigen Sachen jetzt noch von Hand, was kann ich da mit dem Computer machen, das ist zum Beispiel Adressverwaltung oder Vokabeln lernen oder Mathematikaufgaben lösen.
Ja, geht das wirklich schneller, wenn ich mir mein Adressbuch, mein Telefonbuch in den Computer tue? Das muss ich erstmal ewig programmieren, habe auch das Ding nicht immer bei mir.
Das ist allerdings eine Erfahrung, richtig.
Die macht man so im halben Jahr und dann verbessert sein Programm 10-mal, 1000-mal und stellt dann irgendwann, so ungefähr ein halbes Jahr dauert das, stellt man fest, mit dem Notizbuch geht es immer noch 10-mal schneller.
Gut, also das ist ich wollte das jetzt auch nicht so verstanden wissen, dass es wirklich schneller geht, sondern man hat einfach die Vorstellung, es geht schneller.
Das ist vielleicht ja auch ein gutes Übungsfeld, aber es ist nicht der Sinn der Sache. Ne?
Das ist nicht unbedingt ein Übungsfeld, das ist einfach ein Gefühl. Ne?
Doch, es ist ein Übungsfeld insofern, dass du natürlich lernst, den Computer zu programmieren, dir einfach die Grenzen des Computers auch klar machen kannst. Viele Leute, die das erste Mal einen Computer in der Hand haben, können es gar nicht einschätzen und die Industrie hat natürlich ihren Teil dazu beigetragen, den Computer zu mystifizieren als die Maschine, die alles kann, und das wirkt natürlich auch bei den Leuten, die sich zuerst einen Computer anschaffen. Man lernt dann ziemlich schnell die Grenzen des Computers kennen, auch die eigenen Grenzen. Und allmählich wird man handfertig, so kann man das schon nennen. Man lernt einfach damit umzugehen, auch Ideen zu verwirklichen, die man ohne Computer nicht machen kann. Da muss man schon sagen, es gibt auch sowas.
Ja, zum Beispiel.
Das ist eben zum Beispiel ein Programm zu schreiben, das Telekommunikation macht. Das kann ich sozusagen, ich kann natürlich anrufen, aber zum Beispiel Datenbanken abzurufen, wo also Wissen gespeichert ist. Es gibt in der Bundesrepublik sehr viele Datenbanken, wo ich Informationen herausziehen kann, zum Beispiel zum tagespolitischen Geschehen oder zu naturwissenschaftlichen Sachen, die mich interessieren, oder aus der Medizin oder was auch immer.
Erspart dir dann den Gang in die Bibliothek?
Es erspart dir nicht nur den Gang in die Bibliothek, oft ist es auch so, dass diese Daten dann gar nicht mehr in der Bibliothek abrufbar sind, weil die Datenmenge in unserer Zeit so schnell anwächst, dass es sich nicht mehr lohnt, das zu drucken, sondern dass es nur noch auf Datenbanken gehalten wird. Und diesen Zugang zu kriegen, das ist eine Sache, was man ohne Computer nur sehr schlecht kann.
Ja, also das läuft dann darauf hinaus, dass man irgendwann die Perspektive hat, die haben wir zumindest, sehen wir, dass der Computer halt zur Informationsverarbeitung geeignet ist, in dem Sinne halt, dass man halt auch Wissen zugriffen hat, und in unserer Welt, wo immer mehr Technik ist, wo die Welt ja einfach verkabelt wird, so kann man das sehen, erfordert das natürlich auch neue Gewohnheiten im Umgang damit, wenn das Wissen auf Datenbanken gespeichert ist oder in Datenbanken, und wenn das eine demokratische Gesellschaft ist, wo dem Volk das Wissen zugänglich sein muss, das bedeutet, dass die Bürger ein Menschenrecht haben müssen auf ungehinderte Kommunikation, auf halt ja ungehindertes Wissen.
Bevor wir gleich weiter über die kommunikativen Seiten des Computers reden, nochmal abschließend, allein mit deinen Spielereien zu Hause, auch mit einfachen eigenen Programmen, das würde den Computer nicht rechtfertigen, sehe ich das einmal schon so richtig?
Leute machen eine Menge Sachen, die sich eigentlich nicht rechtfertigen. Es gibt Leute, die fahren Autorennen.
Ja gut, just for fun, das ist
just
ja okay.
For fun,
wenn
ja.
Das nur zum Spaß ist, das will ich ja akzeptieren. Aber so den eigentlichen Sinn, dass man damit irgendwelche Zeit erspart oder damit, dass man damit irgendwas besser machen kann, ist nicht.
Also so,
Doch. Also zum Beispiel jetzt Textverarbeitung. Das ist eine Geschichte, gerade für Journalisten ist das ein sehr hilfreicher Umgang eigentlich, weil vieles lässt sich dadurch einfach vereinfachen. Das ist Arbeit, die eigentlich nicht gemacht werden müsste, und das kann dann ein Computer zum Beispiel abnehmen.
Also ich würde nur sagen, wir hatten ja jetzt eigentlich über die Leute geredet, die jetzt als Jugendliche an den Computer kommen. Da würde ich sagen, dass es schon ein bisschen vorgeschobener Grund ist, dass man sagt, es macht viele Sachen einfacher.
Das ist nur ein Argument für die Eltern, ich brauche jetzt mal einen, ne? Und das andere entwickelt sich dann weiter.
Klar.
Fortunately, you
cross my heart. I want you to be my baby. Sign your name across my heart. I want you to be my lady.
Es sind drei Leute mit Andi und Bernd vom Chaos Computer Club in Hamburg. Wir waren bei den Anfängen des Computers und der Leute, die Computer bedienen. Ihr habt die Eingangssprache Basic schon gelernt, aber im Prinzip gibt es ja beim Computern, beim Umgang damit, auch so eine Art babylonisches Sprachgewirr, wie wir das hier auch unter den gesprochenen Sprachen kennen. Wie viele Computersprachen gibt es?
Also so schätzungsweise 1500.
Wofür ist das
Dialekten?
Gut?
Das liegt daran, dass Leute, die Spezialprobleme lösen, mit den vorhandenen Programmiersprachen immer nicht zufrieden sind, weil sie ihren eigenen Bedürfnissen dann nicht genügen und sich einfach eine neue schaffen. Die 1500 kennt natürlich keiner alle, das ist klar.
Wie viel kannst du?
Ich kann ungefähr 12 oder so.
Und du, Andy?
Oh, ich bin so bei 10.
Oh. Das reicht aber auch.
Ja, das reicht vollkommen aus. Es ist in der Regel eigentlich so, dass man eine Programmiersprache hat, wo man einfach, die macht man besonders gern, die gefällt einem besonders gut. Und da ist man dann sehr fit drin und alle anderen, da kann man die Programme lesen und kann, wenn es drauf ankommt, auch die Programme schreiben.
Inzwischen ist die Entwicklung der Programmiersprachen ja auch so weit, dass man sich bei den meisten Sprachen sozusagen die Sprache selbst verbessern kann. Man schafft sich da selbst Programme, die Bestandteil des Programmes sind letztendlich, also der Programmiersprache.
Aber die basieren schon auf einer vorhandenen Sprache, genau. Man verbessert die dann nur.
Ja, man setzt da eigene Definition und das ist jetzt noch nicht unbedingt künstliche Intelligenz, es ist nur eine konsequente Weiterentwicklung.
Wenn wir schon bei den Anfängen sind, sollten wir eins nicht vergessen, Leute, die noch keinen Computer haben, aber mit dem Gedanken spielen, können die einfach in den Laden gehen und sagen, ich will irgendeinen, Hauptsache ist nicht so teuer, oder worauf muss man achten?
Also sie können das schon machen, aber was sinnvoll ist, ist die nächste Frage.
Also ich würde da jedem empfehlen, sich einfach mal mit Leuten zusammenzusetzen, die schon länger damit arbeiten. Die haben da einfach Tipps geben können, man kann das dann mal ausprobieren, wie läuft das, was kann ich damit machen. Obwohl man dazu sagen muss, dass die Rechner sich heutzutage gar nicht mehr so großartig unterscheiden voneinander. Das ist eigentlich mehr so von den Computerfirmen aufgebaut, die sagen, unser Computer ist der beste oder der ist Standard und alles andere taugt nichts. Das ist eigentlich nicht richtig. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, welchen Computer man sich zulegt.
Aber auf irgendwelche Standards muss man ja achten, zum Beispiel die Kapazität oder was weiß ich, was man alles damit machen kann, wie weiter zu erweitern ist oder wie.
Ja, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie anfangen, für eine bestimmte Firma da was zu erzählen, aber die Geschichte ist ja die, du kannst viel Geld damit machen, indem du einen vollkommen inkompatiblen Rechner schaffst, der vielleicht viel kann, aber es gibt da zum Beispiel Firmen, die verkaufen Rechner, die sind leistungsfähig, die sind billig, aber wenn man Disketten dazu kaufen will, dann kann man nur die Disketten bei dieser einen Firma kaufen, weil man das Formatierprogramm nicht hat und die kosten dann 50 Mark das Stück. So kannst du auch Geld machen. Natürlich, Kompatibilität ist gefragt, Standards sind gefragt, aber im Moment gibt es da schon eine sehr positive Entwicklung.
Also am Anfang ist natürlich schon wichtig, vor allen Dingen, wenn man nicht selber programmiert, dass man auf Programme zurückgreifen kann, die für den Rechner existieren, mit denen man dann auch was anfangen kann, also wie gerade Textverarbeitung. Niemand schreibt sich heute seine Textverarbeitung selbst. Und insofern ist es natürlich schon wichtig, nicht einen ganz unbekannten Rechner zu nehmen, aber die Gefahr ist eigentlich hier nicht so groß, weil es die Geräte, die auch in den Computershops verkauft werden, natürlich die sind, die auch weit verbreitet sind.
Was muss man denn anlegen?
Ach, das kommt drauf an. Also ich würde sagen, für jemanden, der einfach nur mal kennenlernen will, was mit den Computern so los ist, würde ich sagen, dass man schon für 500 durchaus einsteigen kann.
Und was kriegt man für 500 Mark dann?
Ja, man kriegt einen Rechner, der eigentlich nicht viel kann, der ein eingebautes Basic hat, der auch einen Bildschirm hat, an dem man auch ein Modem anschließen kann, um also in Mailboxen zu gehen. Also man kann mit dem Gerät schon sehr viel machen, um es einfach mal kennenzulernen.
Ja, es gibt auch Ausbaufähige.
Und das war eigentlich unsere Zeit. Ich meine, als ich angefangen habe vor 10 Jahren, da gab es ja auch gar nichts anderes. Das waren also schon wahnsinnige Geräte für einen. Damals.
Also Christian, um das mal handfest zu machen, ein Keyboard und ein
Bildschirm,
Schwarz-Weiß- oder Grünschirm,
ja, genau,
den man erweitern kann.
Genau. Und wenn man also wirklich ein bisschen was Anspruchsvolleres haben will, dann muss man so mit 2.000 bis 3.000 Mark rechnen.
Was kann der dann mehr?
Der hat einmal mehr Speicherplatz. Es gibt für den dann professionellere Programme. Also weil gerade die Rechner in der Kategorie von 2.000 bis 3.000 Mark, ohne jetzt den Namen nennen zu wollen, Geräte sind, die auch in der Industrie eingesetzt werden, die überhaupt sehr viel eingesetzt werden und für die es dann entsprechend viel Programme und Programmiersprachen gibt. Und mit den Geräten fährt man eigentlich sehr gut, wenn man das Geld hat.
Mhm. Und am Anfang reicht das mal ein Diskettenlaufwerk?
Ja.
Ja, also es muss nicht unbedingt eine Festplatte sein. Mittlerweile, das ist natürlich alles eine Frage des Preises. Die Preise purzeln in den Bereichen natürlich schon. Und da kann man also sagen, also 2 Diskettenlaufwerke sollten schon sein und am besten noch eine Festplatte.
Mhm. Festplatte heißt was?
Festplatte heißt, dass man einen Datenträger im System hat, auf den unheimlich viel draufpasst. 20 Millionen Zeichen so in der Regel. Da kann man dann seine Programme und seine Daten drauf tun, ohne dass man ständig die Disketten wechseln muss, ohne dass man sozusagen zum Disk-Jockey wird.
Mhm. Ein Farbmonitor ist nur für Spiele nötig oder ist der auch bei deinen Programmen
wichtig? Ja, da gibt es interessante Entwicklungen. Zum Beispiel die Firma Atari, die verkauft ja ihren SD und in Europa verkauft sie sehr viel den recht flimmerfreien Monochrom-Monitor und in den Staaten sehr viel den Farbmonitor. Das kommt dadurch, dass die Amerikaner eindeutig mehr spielen. Also das kannst du auch irgendwie wirtschaftlich sehen. Aber wozu ein Farbmonitor? Gut, wenn man da jetzt spezielle Grafikanwendungen macht, ist natürlich besser. Aber eigentlich reicht ein Schwarz-Weiß-Gerät da schon.
Also es kommt auf die Einsatzbereich natürlich an in der Wissenschaft. Auch da werden die kleinen Geräte ja eingesetzt. Ist also ein Farbmonitor für wissenschaftliche Anwendungen fast unerlässlich. Aber so zum Spielen oder zum Kennenlernen reicht also auch ein Schwarz-Weiß.